Ja, das tut mir leid, dass ich Sie jetzt mit einer erkälteten Stimme konfrontieren muss. Es hat riesen Nachteile, wenn man das, was man sagen will, mit der Stimme artikulieren und gestalten kann. Da hat man schon die halbe Predigt gewonnen. Und das kann ich heute nur in sehr rudimentärem Ausmaß tun. Ich möchte die ersten 5 Verse aus dem Hiob-Buch vorlesen. Der einzige Text, der sehr kurz sein wird in diesen Tagen. Ich möchte Ihnen einen kompletten Überblick über das Hiob-Buch geben und über Hiob. Und da kann man dann große Textblöcke nur zusammenfassend charakterisieren. War einst ein Mann im Lande Uz, sein Name Hiob. Dieser Mann war rechtschaffen und redlich, gottesfürchtig und mied das Böse. Ihm wurden 7 Söhne und 3 Töchter geboren, und sein Besitz bestand aus 7000 Schafen, 3000 Kamelen und 500 gespannen Rindern, also 1000 Rinder, 500 Eselinnen, und seine Dienerschaft war sehr zahlreich, so dass dieser Mann größer war als alle Söhne des Ostens, und die galten eben im alten Orient als sehr reich. Nun pflegten seine Söhne hinzugehen und Gastmahl zu halten, der Reihe nach im Haus eines jeden. Dazu sandten sie hin und luden ihre 3 Schwestern ein, mit ihnen zu essen und zu trinken. Und es geschah, wenn die Tage des Gastmahls reihum gegangen waren, da sandte Hiob hin und heiligte sie. Früh am Morgen stand er auf und opferte Brandopfer nach ihrer Zahl. Also 10 Brandopfer. Denn Hiob sagte sich, vielleicht haben meine Söhne gesündigt und in ihrem Herzen Gott geflucht. So machte es Hiob all die Tage nach den Gastmählern. Das heißt, wenn Hiob 7 Söhne hatte und jeden Tag fand in einem anderen Haus eine Festfahrt statt, und wenn diese Reihe um war, dann ging das, hat er wieder geopfert, da hat Hiob jede Woche für seine Familie ein Opfer dargebracht. Leben ist so schön, ich sag's euch. Warum nur muss es manchmal so schwer sein? Warum stellt es sich oft so quer, stellt es sich mir in den Weg, verstellt es mir geradezu das Leben? Wenn ich wenigstens einmal hinter die Kulissen gucken könnte, dann wäre alles viel leichter. Ich würde verstehen, warum ich es nicht verstehe, das Leben. Solange es Menschen gibt und menschliches Leben, gibt es den Menschen, der sein Leben nicht verstehen kann, nicht versteht, weil die Außenseite seines Lebens so undurchdringlich ist, so feindlich fremd, so bedrohlich rätselhaft. Und genau dann, wenn nicht mehr alles gut läuft, wenn der Lebensweg holprig wird, eben unverständlich, dann fragen wir nach dem Warum. Nach dem Sinn dieses unseres Lebens. Schon die Menschen des alten Orients haben danach gefragt und sie haben erstaunliche Antworten gefunden. Antworten, die zeigen, dass sie nicht dümmer waren als wir modernen Menschen. Vielleicht waren sie sogar klüger als wir. Denn ihre Antworten sind heute immer wieder gültig. Sind hilfreich in verworrenen Lebenssituationen und wegweisend für die offenen Fragen, die wir an unser Leben haben. Vielleicht nicht für jeden, aber jedenfalls für viele. Männer, die sich auf die Suche nach Antworten auf die Fragen nach dem Wert und Gelingen des Lebens und die dann auch Antworten fanden und weitergaben, diese Männer nannte man im Alten Testament Chachamim. Das kippt wieder meine Stimme, also tut mir leid. Leute nannte man Weise und ihre Theologie nennt man Chochma, Weisheit. Was ist Chochma? Im Alten Testament ist Weisheit die Weltordnung, die dem Kosmos innewohnt. der Schöpfung Gottes mit allen ihren Phänomenen, mit Saat und Ernte, Regen und Trockenzeit, Sommer und Winter, Getreide ernten und Getreide wieder verbrauchen. Doch nicht nur im naturhaften Bereich, sondern auch im Sozialen waltet die Weisheit als Ordnung und bestimmt die Spielregeln in der menschlichen Gemeinschaft, den Umgang miteinander bei der Arbeit auf dem Feld und in der Stadt bei Freizeit und Rechtsprechung. Schließlich erhält die Weisheit das staatliche Leben und nicht zuletzt den Umgang der Menschen mit ihrem Gott. Auch dieser Umgang wird von der Ordnung, von Gottes Ordnung, von seiner Weisheit, das heißt von der ordnenden Kraft Gottes in der Welt, geregelt. Und schon mal im Vorweg auf Hiob, die ordnende Kraft Gottes in der Welt, das ist genau das, was Hiob später nicht mehr verstehen kann, die er nicht mehr erkennen kann. Und das, darum wird diese ordnende Hand Gottes, die göttliche Ordnung, ihm zum Problem. Im Alten Testament gibt die Weisheit als eine Art Urordnung, die alle irdischen Lebensbereiche umfasst, eine Antwort auf den Sinn des Lebens. Das will sie tatsächlich tun, die Weisheit. Und diese Antwort fällt, gut zuhören, sehr positiv aus. Die erste Antwort: Lebensordnungen sind für den Menschen erkennbar. Das ist doch sehr positiv. Allerdings muss er sich um ihre Wahrnehmung bemühen und muss sich darum bemühen, ihre Gesetzmäßigkeiten zu verstehen. Deshalb ist Weisheit etwas, das man lernen kann und, wie wir auch in einem Alten Testament sehen, was gelehrt wird. Das ist der Bereich, die Weisheit, wo wir von Lehre sprechen können, wo wir Lehre im Alten Testament begegnen. Zweitens, der zweite positive Gedanke: Gottes Lebensordnungen sind praktikabel. Halte dich an die Ordnungen, die der Welt innewohnen, und du wirst in dieser Welt klarkommen. Das ist die Botschaft. Du wirst dein Leben bewältigen. Und so lehrt der alttestamentliche Weisheitslehrer seinen Schüler, den er mal mit Sohn anspricht: Mein Sohn, wenn du meine Rede annimmst, hören, annehmen, indem du der Weisheit dein Ohr leihst, dann verstehst du Gerechtigkeit und Recht und Aufrichtigkeit. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt: Denn Weisheit zieht dann in dein Herz ein. Besonnenheit wacht über dir. Verständnis wird dich behüten, um dich vom bösen Weg zu retten. Denn die Aufrichtigen, die also der Weisheit folgen, bewohnen das Land, und die Lauteren bleiben darin. So viel aus Sprüche 2. Das ist die positive Seite der Weisheit und des Lebens in der Weisheit und mit der Weisheit. Mit dem nötigen Maß an Wissen und an Eigenverantwortung führt man sein Leben zum Erfolg. Das ist die Grundstimmung. Man führt sein Leben zum Erfolg. Das kann man, wenn man den Weisheitsregeln folgt. Wer sich aber nicht um die Weisheit schert, bekommt zu hören: Geh hin zur Ameise, du Fauler. Sieh ihre Wege an und werde weise. Sie, die keinen Anführer und Aufseher und Gebieter hat. Also, die Ameise hat niemanden, der sie antreibt. Niemanden, der ihr sagt, was weise ist. Sie hat die Weisheit, die Weltordnung in sich und lebt diese Weltordnung. Also nochmal: Sie, die Ameise, die keinen Anführer und Aufseher und Gebieter hat, bereitet im Sommer ihr Brot, sammelt in ihre Ernte, ihre Nahrung und hat im Winter genug. Bis wann, du Fauler, willst du noch liegen? Noch ein wenig Schlaf, noch ein wenig Schlummer, noch ein wenig Hände falten, um auszuruhen. Und schon kommt für ein Landstreicher deine Armut und dein Mangel wie ein unverschämter Kerl, der dir alles wegnimmt. Wie die Tierwelt sich also an die von ihrem Schöpfer eingepflanzte Ordnung hält, so soll es auch der Mensch tun. Und dann hat er genug zu essen, dann gelingt sein Leben. Nur um dieses eine Beispiel zu nehmen. Der berühmteste unter den Weisen des alten Orients war wohl der legendäre Hiob. Der war nicht nur weise, sondern logisch auch reich. Denn wenn man weise ist, hat man ein gelingendes Leben und wird reich. Und beides ist bei Hiob nicht voneinander zu trennen, nicht seine Frömmigkeit von seinem Reichtum. Hiob zeigt uns die Chancen der Weisheit für unser menschliches Leben. Und die sind nicht gering. Hiob aber erfährt in seiner eigenen Biografie zugleich auch die Grenzen der Weisheit und aller Weisheitstheologie. Und diesen beiden Größen wollen wir uns in den nächsten Tagen zuwenden. Die Chancen der Weisheit und die Grenzen der Weisheit. Zunächst einmal einige Fragen an Hiob selbst. Wann hat Hiob gelebt? Wann ist das Hiob-Buch entstanden? Dieser Frage wird in unseren evangelikalen Kreisen ja mit viel Akribie nachgegangen. Und dafür wird mit Akribie und Durchsetzungswille manchmal unnötiger Streit vom Zaun gebrochen. Bei uns gilt Hiob eben als einer der ältesten Personen und das Buch als eines der ältesten Bücher der Bibel überhaupt. Andere aber halten das Hiob-Buch eher für jung, ich auch. Warum? Es setzt sich nämlich kritisch mit der Weisheitlehre auseinander. Und das heißt, Hiob setzt schon eine lange Tradition an Weisheit voraus. Die Kritik an einer Sache steht immer am Ende dieser Sache. Wichtiger aber als solche Überlegungen ist die Beobachtung in der Frage danach, wann hat Hiob gelebt? Wichtiger ist die Beobachtung, dass die alten Juden im 2. Jahrhundert vor Christi Geburt, als die Juden fast alle besser Griechisch sprachen als Aramäisch, anfingen, ihre hebräische Bibel ins Griechische zu übersetzen. Daraus ist dann die sogenannte Septuaginta entstanden. Und nun kann man beobachten, dass am Ende die Septuaginta, also die griechische Übersetzung, am Ende etwas beinhaltet, was in der hebräischen Vorlage nicht drinsteht. Da ist nämlich eine Genealogie Hiobs, so eine Art Anbindung an die Vergangenheit dargestellt. Da werden Hiobs Väter, Großväter, Urgroßväter und so weiter genannt. Solche Genealogien im Alten Testament haben immer den Sinn, eine Person oder ein Geschehen historisch dingfest zu machen. Wenn man den Namen des Vaters und Groß- und Urgroßvaters kennt, dann weiß man, aha, diese Person hat wirklich gelebt und ich weiß auch, wann sie gelebt hat, also unter welchen Umständen. Also in der griechischen Übersetzung aus dem 2. Jahrhundert vor Christi Geburt ist an das Hiob-Buch so eine Genealogie Hiobs angehängt worden und das heißt, man hat Hiob historisch eingeordnet. Wenn nun diese historische Einordnung in der hebräischen Bibel fehlt, heißt es ja nicht, die haben was vergessen oder was unterschlagen. Nein, da hat jemand was mit Absicht getan. Und zwar mit einer Absicht, die etwas verkündigen will. Wenn der Autor des Hiob-Buches bewusst auf diese Genealogie verzichtet, verzichtet er also darauf, Hiob historisch einzuordnen. Und damit will er sagen, ich will Hiob nicht zu einer historischen Figur erstarren lassen. Ich will vielmehr sagen, Hiob, das kann jeder sein. Hiob, das kann vielleicht auch jeder werden. Hiob, der stellt kein Einzelschicksal dar. Hiob, ein erfolgreicher Theologe, Manager, Geschäftsmann, muss, als sein Wirtschaftsimperium zusammenbricht, mit der undurchschaubaren Außenseite des Lebens fertig werden, die ihn radikal nach dem Sinn des Lebens fragen lässt und nach Gott, an den er glaubt und der es ihm gerade so schwer macht, an ihn zu glauben. Damit steht Hiob in einer Reihe mit vielen, vielen anderen, die schon vor ihm gelebt haben und diese Fragen hatten und mit solchen, die noch nach ihm leben werden. Bis in unsere Tage hinein, bis in unsere Biografie hinein, in die Geschichte unserer Träume von Karriere und Liebesglück, in unsere Geschichte mit Gott. Hiob ist wichtig für uns. Hiob, ein erfolgreicher Theologe, Manager und Geschäftsmann, sagte ich, von niemandem eingeholt, von keinem übertroffen. Wir haben's gehört. 7000 Schafe und Ziegen. 3000 Kamele. 500 gespannte Rinder. Also 1000 Rinder. Allein nur zum Pflügen. 500 Eselinnen. Und eine unzählige Menge an Personal. Nur zum Vergleich. Im alten Israel, als Hiob lebte, konnten sich nur die Reichen einen Esel leisten. Einen Esel. Das waren die Reichen im Volk Israel. Konnte man sich mehrere Esel leisten, dann gehörte man zum Adel. Wie der Vater von Saul, der Kisch, der mehrere Esel hatte, die ihm verloren gehen. Das war so eine Führungspersönlichkeit, der zum Landadel Israels gehörte. Und die ganz Reichen, die kleinen Richter, die über mehrere Stämme regierten, die konnten sich 30 bis 70 Esel leisten. Kann man im Richterbuch nachlesen. Die hatten 30 Söhne, die auf 30 Eseln ritten. 30 Eselinnen, das sind also die höchsten, die wichtigsten Persönlichkeiten, die reichsten Persönlichkeiten im alten Israel. Hiob hat 500 Eselinnen. Und Hiob hat unvorstellbar riesige Ländereien, die er beackern lässt. Wobei seine Wachstumsraten steigen und steigen, unaufhaltsam. So heißt es einmal von ihm, sein Besitz hat sich im Land dammbruchartig ausgebreitet. Hiobs Kinder aber wohnen nicht im Haus des Vaters, und das ist eigentlich im alten Orient üblich, dass man zu Hause wohnt bei den Eltern. Nein, Hiobs Kinder haben alle ihr eigenes Haus, alle 10. Sie leisten sich, was sich sonst nur Königskinder leisten können, wie man aus Berichten über Davids Familie weiß. Nur Königskinder können in eigenen Häusern leben. Sie leisten sich, was sonst nur Königskindern vergönnt ist. Vater Hiob macht's möglich. Es stimmt, Hiob ist unübertroffen. Auch unübertroffen in seiner Theologie und in seinem Glauben. Hören wir, wie er von Gott charakterisiert wird. Gott fragt einen seiner dienenden Geister in der himmlischen Welt, den Neinsager, auf Hebräisch den Satan: Hast du auch Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Es gibt keinen wie ihn auf dieser Erde, keinen wie ihn. Ein Mann so rechtschaffen und aufrecht, so gottesfürchtig und das Böse meidend. Diese Charakterisierung im Mund Gottes bestätigt das Urteil, das der Erzähler gleich zu Beginn, wir haben es ja gehört, selber so formuliert hat. Es gibt keinen Menschen im Alten Testament, der mit so viel geistlichem Lorbeer gekrönt wird wie Hiob. Eben unübertroffen. So rechtschaffen und aufrecht, so gottesfürchtig und das Böse meiden. Wisst ihr was? Die frommsten Leute im Alten Testament erreichen, dass man ihnen maximal 2 dieser 4 Charakteristika zuspricht. Hiob vereinigt sie alle auf seine Person. Die 4 Qualitätsmerkmale Hiobs stammen nun aus der weisheitlichen Frömmigkeit. Hier haben sie ihren Platz und hier haben sie ihre spezielle Bedeutung. Und da müssen wir sie aus der Weisheit heraus verstehen. Sie sind also eine Art Kristallisationspunkt, der uns zeigt, dass die weisheitlichen Antworten der Alten auch uns heute eine Menge zu sagen haben im Blick auf unseren Glauben, im Blick auf unsere Beziehung zu Gott. Sehen wir sie uns an. Das erste Merkmal, Rechtschaffen, wird woanders im Alten Testament übersetzt mit untadelig oder vollkommen. In unserer christlichen deutschen Interpretation ist dieses Wort also ein typisch ethischer Begriff, der eine moralische Qualität an einem Menschen benennt, eine moralische Qualität an einem Frommen. So jemand, der vollkommen ist, ja, der macht keine Fehler mehr. Er ist der Vollkommen. Er verhält sich so, dass niemand ihn tadelt. So perfekt verhält er sich. Eben, er ist untadelig. So in unserer Vorstellung und das, was wir immer sofort konnotieren und an Assoziationen haben. Ganz anders das Hebräische Alte Testament. Hier heißt das Wort Tam, das unserer Übersetzung rechtschaffen oder untadelig vollkommen zugrunde liegt. Und ich finde es spannend, dass dieses Wort ursprünglich für Opfertiere benutzt wurde. Wenn zum Beispiel ein Schaf geopfert werden sollte, dann musste es tam sein. Das heißt, an ihm musste alles dran sein. Da durfte nicht, naja, wie man sich das vorstellen kann, da gibt es Kojoten oder Löwen, Bären, Wölfe im alten Israel. Und die Hirte musste dafür sorgen, dass so ein Raubtier die Schafe nicht überfiel, ihm den Fettschwanz abbiss, ja. Oder dass irgendein Sträucher, Dornsträucher nicht ein Ohr einrissen. Hatte ein Schaf ein verletztes Ohr oder einen abgebissenen Fettschwanz oder ein gebrochenes Bein, das zwar wieder geheilt war, aber eben gebrochen, dann war es nicht mehr tam, dann war es nicht mehr vollständig und durfte also nicht geopfert werden. An ihm musste alles dran sein, was zu einem Schaf gehört. Es musste alles okay sein, alles intakt sein. Das Schaf sollte komplett an Gott abgegeben werden. Und darum musste es komplett sein, intakt sein. Das ist die Bedeutung von Tam. Komplett, ganz, intakt, ungeteilt, da fehlt nichts. Und dieses Wort, das aus der Opfersprache kommt, eigentlich ein Metzgerwort ist, wird nun auf das Verhältnis des Menschen zu Gott angewendet. So warnt Jahwe sein Volk zum Beispiel vor dem Vertrauen auf Totengeister und Dämonen. Er sagt, es soll bei dir keiner gefunden werden, kein Israelit, der Wahrsagerei betreibt, kein Zauberer, kein Bannsprecher oder Totenbeschwörer. Du sollst dich vielmehr ungeteilt an Jahwe, deinen Gott, halten. Ungeteilt. Da steht im Hebräischen Tam. Du sollst dich tam an Jahwe halten. Man könnte auch übersetzen, du wirst dich komplett an Jahwe halten. Wenn du dein Vertrauen nicht auch noch auf Totengeister und Dämonen setzt, sondern ganz und ausschließlich auf Jahwe, der doch dein Gott ist, der dich aus Ägypten gerettet hat, der Gott für dich ist, dann ist deine Gemeinschaft mit Gott tam, wenn du ausschließlich ihm vertraust. Deine Gemeinschaft mit Gott ist intakt wie ein intaktes Opfertier. Versteht ihr, das erste Qualitätsmerkmal an Hiob ist keine moralische, hat keine moralische Qualität, ist kein ethisches Merkmal. Hiob wird hier eben nicht als ethisch vollkommen, als moralisch vollkommen bezeichnet. Vielmehr wird etwas über sein Verhältnis zu Gott ausgesagt. Hiobs Lebensziel ist nicht, keine Fehler mehr zu machen, sondern nahe bei Gott zu sein. Hiobs Lebensziel ist nicht, stets moralisch korrekt sich zu verhalten, sodass er unangreifbar wird, dass Gott ihm nichts vorwerfen kann und dass Menschen ihm nichts vorwerfen können. Nein, Hiobs Ziel ist nicht dies, dass man ihm nichts mehr vorwerfen kann, so zu leben, dass er über alle Kritik erhaben ist, untadelig zu leben. Hiobs Ziel ist eine intakte Gemeinschaft mit seinem Gott, dass er ganz bei Gott ist, als ein Gott, weil sein Gott ganz mit ihm ist. Als ich dabei war, diese Sätze aufzuschreiben, kam mir ein unheimlicher Verdacht. Ich habe mich gefragt, Bernd, was machst du? Wenn du dir Mühe gibst, ethisch okay zu leben, steckt dahinter Liebe zu Gott oder möglicherweise das Bestreben, einer Kritik von vornherein den Wind aus den Segeln zu nehmen, das Bestreben, mich unangreifbar zu machen. Okay, Jesus fordert seine Jünger dazu auf, seid vollkommen, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Mit diesem Satz beschließt er sogar den gesamten ersten Teil seiner Bergpredigt. Aber meint Jesus tatsächlich, seid so sündlos und fehlerlos, wie Gott sündlos und fehlerlos ist? Wenn Jesus das als eine menschliche Möglichkeit gesehen oder gar gefordert hätte, seid so vollkommen wie Gott, wenn er das als eine menschliche Möglichkeit gesehen hätte, dann hätte er gleich seine Sachen packen können und wieder in die Schreinerei seines Vaters Josef zurückgehen dürfen. Denn wenn der Fromme sich mit seinen Möglichkeiten sündlos machen kann, also Gott gleich machen kann, wozu sollte Jesus dann überhaupt gekommen sein? Wovon sollte er einen solchen fehlerlosen Menschen noch erlösen? Und weiter, spricht Jesus hier überhaupt von einer ethischen Sündlosigkeit Gottes, wenn er dessen Vollkommenheit nennt? Das wäre doch ein platter Allgemeinplatz. Darüber braucht Jesus doch keinen Juden zu informieren, dass Gott ohne Fehler, ohne Sünde ist. Matthäus, der als Jude sein Evangelium an Judenchristen richtet, denkt und redet alttestamentlich. Und das heißt, von unserem Text aus dem 5. Buch Mose her gedacht, Matthäus spricht von der vollkommenen Zuwendung Gottes zum Menschen. Er sagt, Gott steht vollkommen, tam, an deiner Seite. Gott steht tam, vollkommen zu dir, ist vollkommen für dich, mit dir. So sei auch du ganz mit ihm, ganz bei ihm, ganz auf Gottes Seite. Teile dein Vertrauen nicht auf verschiedene Starke auf, nicht auf Gott und Totengeister, nicht auf Gott und einflussreiche Menschen, die mir helfen könnten, nicht auf Gott und deine Möglichkeiten, die Bergpredigt umsetzen zu können. Was will Jesus denn damit sagen, wenn er sagt, ein Mörder ist der, der zu seinem Bruder sagt, du Idiot, aramäisch Raka. Wer hat von uns nicht schon mal zu einem anderen gesagt, du Idiot? Und wir werden das immer wieder sagen. Damit sagt Jesus, was vor Gott glaubensgehorsam ist, das kann gar kein Mensch leisten. Jeder ist auf Gottes Gnade angewiesen. Und noch auf was anderes ist jeder angewiesen. Situationen, in denen wir nicht wissen, klappt das oder klappt's nicht, gibt es ja genug in unserem Leben. Immer wieder, immer wieder. Nie schenkt uns das Leben auf dieser Erde endgültige Sicherheit. Das heißt, bis an unser Lebensende werden wir Situationen zu bewältigen haben, die uns unsicher machen und in denen wir Vertrauen üben müssen. Das heißt, bis ans Lebensende gibt es Herausforderungen, die uns zwingen, Vertrauen zu üben und einzuüben. Dies ist das Feld, auf dem wir als Christen üben können und üben sollen, nicht auf dem Feld der Fehlerlosigkeit. Unsere Riesenchance ist, wir haben ja einen, dem wir bedingungslos vertrauen dürfen, Gott, der sich uns zugewandt hat, ja, der sich auf unsere Seite geschlagen hat, damals, als er seinen Sohn, den Messias, Mensch werden ließ. Darin hat sich Gott für uns engagiert. Und darin engagiert sich Gott immer wieder und immer wieder für uns. In unserem kleinen Lebensalltag. Und noch eins ist klar. Vertrauen, das tun wir immer. Ich sagte, es gibt immer wieder Lebenssituationen, die uns unsicher machen und die Vertrauen erfordern. Und wir merken gar nicht, dass wir immer wieder vertrauen, dass wir jemandem immer vertrauen. Die Vollkommenheit für dich als Christ besteht nun nicht darin, dass du keine Fehler mehr machst und dadurch unangreifbar wirst, sondern dass du dich dem anvertraut, der sich ganz auf deine Seite gestellt hat und dass du lernst, ihm konkret im Alltag zu vertrauen. Ich finde es gut, dass die alttestamentliche Weisheit heute immer noch gilt. In einem solchen Vertrauen hatte Hiob es wohl so weit gebracht wie kein anderer. Er praktiziert dieses Vertrauen als Boss des größten Wirtschaftsimperiums seiner Zeit und als der ärmste, krankeste, am lautesten verlachte und verachte Loser seiner Zeit. Er verliert alles. Das Einzige, woran er festhält, ist sein Vertrauen zu Gott. Auch in der tiefsten lebens- und glaubensbedrohenden Krise lässt er dieses Vertrauen nicht los. Das ist eine grundlegende Beobachtung, die wir machen müssen, wenn wir Hiob überhaupt verstehen wollen. Wir werden nachher sehen, was Gott Hiob seinem Gott nachher alles an Vorwürfen um die Ohren schlägt. Ja? Und das kann man nur verstehen, wenn man vorher sieht, dass Hiob sein Vertrauen zu Gott nicht losgelassen hat. Fragt man, worin Hiobs Gottesfurcht bestand, diese schwierige Sache, mit der wir ja so wenig anfangen können, Gottesfurcht, dann muss man sagen, es ist dieses ganz mit Gott sein. Das ist seine Gottesfurcht. Es ist dieses Vertrauen, dass der Gott, aus dessen Hand er sein Glück empfängt, auch im Unglück mit ihm ist, Tam ist mit ihm. Und darum nimmt Hiob auch sein Unglück aus Gottes Hand entgegen. Er entzieht diesem unverständlichen Gott sein Vertrauen nicht. Er bleibt komplett auf Gottes Seite, er bleibt Tam. Das ist seine Gottesfurcht. Nicht, dass er keine Fragen hat, keine Zweifel, keine Vorwürfe im Herzen. Nicht, dass er friedlos, immer Frieden hätte. Nein, dass er an seinem Vertrauen zu Gott festhält. Das ist seine Gottesfurcht. Darüber wollen wir morgen und übermorgen reden. Noch ist Hiob reich und erfolgreich, angesehen und glücklich. Und auch hier erweist sich seine Gottesfurcht darin, dass er komplett zu Gott steht, ungeteilt. Und zwar in Zeiten, als es ihm gut geht. Nicht, dass wir uns falsch verstehen. Hiob hält nicht deswegen zu Gott, weil man ihm eingebläut hätte, lieber Freund, wenn du nicht zu guten Zeiten zu Gott betest, dann brauchst du dich in schlechten Zeiten erst gar nicht an ihn zu wenden. Wie oft habe ich das gehört von der Kanzel? Hiob ist auch nicht deshalb Tam mit Gott, weil er sich sagt, sicher ist sicher. Aus Sicherheitsgründen opfere ich Gott, auch wenn es mir gut geht, dann kann ich nachher, wenn es mir schlecht geht, Ansprüche erheben. Genau dies unterstellt ihm ja der Neinsagergeist im Gespräch mit Gott. Ist Hiob etwa umsonst so fromm, fragt er ohne Gegenleistung? Ganz selbstverständlich geht der Neinsager davon aus, dass der Geschäftsmann Hiob eine Gegenleistung für seine Gottesfurcht von Gott erwartet, von vornherein einkalkuliert. Seine Frömmigkeit, denkt der Satan, ist nichts anderes als ein gutes Geschäft mit Gott, nach dem Motto, do ut des, ich gebe, damit du gibst. Ich gebe dir Gottesverehrung und du gibst mir dafür Reichtum und Sozialprestige. Oder auch nur, sicherheitshalber opfere ich dir, auch in guten Zeiten, damit du Gott mich nicht in schlechten hängen lässt. Man kann ja nie wissen. Gott selbst wehrt diese Unterstellung des Neinsagers ab. Hiob lebt keine Angstreligion. Hiob ist anders als der Rest der Frommen. Wie Hiob ist, das will ich an der anderen, der ethischen Charakterisierung seiner Person als aufrecht und das Böse meidend zu erklären versuchen. Es ist früher Abend. Die meisten Bauern sind vom Feld in die Stadt heimgekehrt. Einige sitzen auf dem Platz vor dem Tor und haben Gurken, Granatäpfel und Maulbeerfeigen vor sich auf dem Boden ausgebreitet und bieten sie an. Erntefrisch bieten sie an, was sie heute vom Feld mitgebracht haben. Jetzt in der Feierabendzeit herrscht eine gelöste Stimmung. Doch plötzlich wird das fröhliche Markttreiben vom schrillen Zetergeschrei einer Frau durchbrochen. Man dreht die Köpfe in die Richtung, aus der die schrillen Töne kommen. Doch als die Frau unter den Leuten steht, da ist die jäh aufgebrochene Neugier bereits schon wieder erloschen. Die einen wenden sich krampfhaft ihrem Verkauf zu. Andere zählen plötzlich sehr konzentriert ihre Schekel im Beutel nach. Wieder andere tun einfach so, als sei die Frau gar nicht da und setzen ihr Gespräch mit dem Nachbarn fort, als wäre nichts passiert. Nein, es ist nicht gut hinzuhören und erst recht nicht für die Frau Partei zu ergreifen, denn sie ist eine stadtbekannte Witwe. Stadtbekannt nicht etwa deshalb, weil sie ein zweifelhaftes Leben führt, sondern weil sie, obwohl Witwe, immer noch Geld hat. Und weil sie Geld hat, nutzt der reichste Bürger der Stadt, der Erzfeind des verstorbenen Mannes, die Rechtlosigkeit des Witwenstandes schamlos aus. Er zieht der Witwe ein ums andere Mal das Fell über die Ohren. dass die Witwe das bisher überstanden hat, ohne ihre Kinder in die Sklaverei verkaufen zu müssen, ist ein reines Wunder. Allerdings, mittlerweile wohnt sie nicht mehr in ihrem schönen großen Bauernhaus, sondern in einer winzigen Karte am Misttor, wo keiner hinziehen will. Freiwillig. Den größten Teil ihrer Ländereien hat sie mittlerweile sowieso dem reichen Widersacher ihres Ehemannes überlassen müssen. Alle in der Stadt wissen das. Keiner hält es für korrekt und viele haben echtes Mitleid mit der armen Frau, die vom altorientalischen Recht keinerlei Chancen hat, gegen den skrupellosen Rechtsbrecher einen Prozess zu führen. Ein Prozess führen ist einer Frau vorenthalten. Das dürfen nur Männer. Das Einzige, was der Witwe bleibt, sie kann ein Zetergeschrei erheben, einen Hilferuf, mit dem sie die Vollbürger zwingt, sich ihrer Sache anzunehmen und ihre Rechtssache anzuhören und dann auch in einem Prozess im Tor zur Verhandlung zu bringen. Das Problem in diesem Fall ist nur der Feind der Witwe. Der ist der Reichste, der ist der Mächtigste und vor allem der Skrupelloseste in der Stadt. Der kennt keine Rücksicht, kein Erbarmen. Der macht kurzen Prozess mit jedem, der sich ihm in den Weg stellt. Und der hat Beziehungen, bessere als alle anderen. Gegen den hat es noch nie jemals jemand geschafft, einen Prozess zu gewinnen. Darum guckt jeder weg, wenn die Witwe wieder einmal versucht, durch einen redlichen Vollbürger einen Prozess gegen diesen Mann zu Wege zu bringen. Es gibt keinen Mutigen. Jedenfalls nicht, wenn es um diesen speziellen Menschen geht, der sich in den Kopf gesetzt hat, die Witwe ganz allmählich krepieren zu lassen. Und da fährt in das betretene, schweigende Menge plötzlich eine kräftige Männerstimme. Als man aufblickt, vorsichtig und ängstlich, wer es wagt, sich mit dem mächtigsten Mann der Stadt anzulegen, da geht ein Raunen durch die Menge. Man erkennt ihn, der da seine Donnerstimme zum Einspruch erhebt. Er ist kein Bürger der Stadt und doch allen wohl bekannt. Es ist Hiob. Unbemerkt hat er im Schatten des Stadttores die beschämende Szene verfolgt. Jetzt ist er in den Kreis der Vollbürger getreten, wendet sich der Witwe zu und fordert sie auf, ihre Rechtsangelegenheit ihm anzuvertrauen. Ihm, der nicht zur Stadt gehört und eigentlich keine Pflicht dazu hätte. Und dann führt Hiob den Prozess gegen den Ausbeuter der Frau. Der Gegner ist tatsächlich mit allen Wassern gewaschen. Er kennt jede juristische Grauzone, kennt alle Tricks, jedes unerlaubte Mittel, Bestechung genannt. Mit allem hat er viel Erfahrung. Alles hat er stets erfolgreich eingesetzt. Und Hiob sieht ganz und gar nicht wie der sichere Sieger aus. Er verzichtet auf jede Form juristischer Unsauberkeit. Er scheint geradezu naiv zu sein. Jedenfalls spielt er nie mit verdeckten Karten. Man kann ihn ganz schnell ausrechnen. Sein Gegner weiß immer, worauf Hiob hinaus will und kann sich bestens darauf einstellen. Das ist Hiobs Aufrichtigkeit, von der Gott spricht. Hiob ist so klar wie durchsichtiges Öl, das man gerade geerntet hat. Man kann ihn immer durchschauen. Hiobs Prozessgegner hingegen operiert mit den üblichen rhetorischen Tricks, mit Halbwahrheiten und Unwahrheiten, hat den Vorteil, dass sie alle in der Stadt aus Angst vor ihm die Klappe halten. Und tatsächlich wagt es keiner als Zeuge, sich ihm entgegenzustellen. Aber mit einer unendlichen Beharrlichkeit und Klugheit, durch seine Autorität und durch seine Integrität deckt Hiob Widersprüche und Bestechungsversuche so geschickt auf, dass der Prozessgegner schließlich klein beigeben muss. Es ist längst dunkel, als die Ältesten der Stadt das Urteil über den Feind der Witwe aussprechen. Der Prozess ist zugunsten der Witwe entschieden. Ich habe hier etwas ausgemalt, was Hiob einmal in aller Kürze so ähnlich von sich sagt. Ja, sagt Hiob, ich befreite den Elenden, der das Zetergeschrei anstimmte, und die Weise, die keinen Rechtshelfer hatte. Der Segenswunsch des Mutlosen kam auf mich und das Herz der Witwe ließ ich jauchzen. Ich bekleidete mich mit meiner Gemeinschaftsfreude. Ein Vater war ich für die Armen, und den Rechtsstreit dessen, den ich nicht kannte, untersuchte ich. Ich zerschmetterte die Kinnlade des Übeltäters, und seinen Zähnen entriss ich die Beute. Ist nicht real gedacht, sondern es ist orientalische Bildsprache. Versteht ihr, weil mir Hiob den Mut hat, das Böse zu meiden, und weil er darin einfach nur das tut, was das Leben fördert und das Zusammenleben. Deshalb tut er, was Gottes Weisung entspricht. Das Böse meiden heißt, das tun, was das Leben und Zusammenleben fördert. Und das entspricht Gottes Weisung. Er braucht dafür nicht eine besondere Offenbarung oder Führung von Gott. Hiob weiß um die Weisheit, also um die Bedingungen gedeihlichen Zusammenlebens. Da muss er nicht erst noch Gott fragen, ob er die Witwe verteidigen soll oder nicht. In dieser Weise hat Hiob sein ganzes Leben gestaltet. Seine Geschäfte zum Beispiel, die Einkäufe und Verkäufe, die Entscheidungen, ob er expandieren oder konsolidieren sollte, die Viehpflege und Feldarbeit. So hat er den Umgang mit seinen Kindern und Mägden gestaltet. Mit den Geschäftspartnern, mit seiner Frau, mit seinen Knechten und Mägden, verzeihen. Und auch mit seiner Frau und den 10 Kindern. Ich glaube, Hiob hat auch Fehler gemacht. Das wird nicht explizit so gesagt, aber es ist in dem weisheitlichen Denken enthalten, dass dem Menschen viel Freiheit gibt zur eigenen Gestaltung. Eine Freiheit, die ihn in die Verantwortung stellt. Ja, das ist das Ziel der Weisheit, den Menschen in die Verantwortung hineinzustellen. In die Verantwortung seinem Menschen, Mitmenschen gegenüber, und die aus einer Verantwortung vor Gott entsteht. In solcher geistlichen Eigenverantwortung findet der Weise seine spezifische Form der Selbstverwirklichung, eine gottgewollte Selbstverwirklichung, die dem Wohl und der Förderung des anderen dient. Und darin hat Hiob fast unendlich viele Gestaltungsmöglichkeiten, und er nutzt sie wie kein anderer. Und zum Schluss, weil Hiob jeder von uns sein kann, ist Hiob für uns eine riesige Chance. Denn so wie Hiob können wir ja auch wir unser Glaubensleben und Leben gestalten, in großer Eigenverantwortung. Gott will das. Gott will, dass seine Kinder als erwachsene Menschen handeln, dass sie Lebens- und Glaubensentscheidungen treffen. Nicht Kinder, die ständig und unnötig in die Geborgenheit der Unmündigkeit beim göttlichen Übervater fliehen und die sich so dem Leben und seinen Herausforderungen verweigern. Gott will reife, christliche Persönlichkeiten, will, dass wir zu uns und unserem Tun stehen, dass wir Fehler riskieren und unsere Verantwortung eigenständig ausfüllen. Mit unseren Gaben, mit unserer Klugheit, mit unseren Erfahrungen. Ganz weisheitlich. Und mit unserer Gottesfurcht. An der Stelle will ich noch einmal zu Hiob in seiner Gottesfurcht kommen. Wir hatten schon gesehen, worin sie sich äußert. Darin, dass Hiob ungeteilt mit seinem Gott lebt. Ganz bei und mit ihm ist. In der alttestamentlichen Weisheit nun spielt die Gottesfurcht eine ganz spezielle, eine sehr zentrale Rolle, die in dem oft zitierten Satz zum Ausdruck kommt: Der Anfang der Weisheit ist die Gottesfurcht. Der Anfang der Weisheit ist die Gottesfurcht. Das heißt, so wichtig und zentral das Wissen um all das Gute und das Lebensförderliche, die Regeln des menschlichen Zusammenlebens auch ist, seinen Sinn und Wert enthält das alles erst damit, dass sich der Weise ungeteilt an seinen Gott hält. Das erst macht die Freiheit, in die Gott ihn stellt, zur Freiheit, gibt dieser Freiheit Sinn und Wert. Und das gilt auch für Hiob im Glück. Seine Erfolge, sein Mut zum eigenverantwortlichen Handeln, seine Courage, anders zu sein als jene Männer, denen die Angst vor dem Mächtigen der Stadt die Kraft raubte, die Kraft, sich für das Recht der Witwe einzusetzen, die Schwestern der Gesellschaft vor Willkür, vor Hass und Unrecht zu schützen. All das entspringt seiner Gottesfurcht. Weil Hiob ganz mit Gott war, konnte er ganz mit seinem Menschen sein, als es ihn auch viel Mut kostete. Mit einem Schwachen, den Gott ihm über den Weg geschickt hatte. Mit einem, von dem er sich keine Vorteile erhoffen konnte, der ihm nichts als Scherereien einbrachte. Wir werden die gesellschaftlichen Verhältnisse auch in unserer Zeit nie verändern können. Das ist der große Irrtum von Karl Marx gewesen, dass er eine Welt schaffen wollte, in der es keine Sünde mehr gibt. Wir werden auch nicht verhindern können, dass in unser Land Ströme von Asylsuchenden kommen, von Flüchtlingen, echten und unechten Flüchtlingen. Aber in unserer Verantwortung von Gott, wenn wir uns auf Gottes Seite stellen, können wir die einzelnen Flüchtlinge sehen, so wie Hiob die einzelne Witwe sah. Das ist typisch alttestamentlich, dass nie gefordert wird, das ganze System zu verändern. Es wird gefordert, sieh den Menschen, mit dem du zusammenlebst. Und das macht mir Mut, mich in diese riesige Arbeit, mich mit einzuklinken, die im Augenblick uns vor den Füßen liegt, Menschen zuzuwenden, die hier ein neues Leben aufbauen wollen. Wie gesagt, wir können das Problem nicht mit Schnips lösen, aber wir können die Menschen im Blick haben und wir können den Mut haben, ihnen zu helfen, obwohl sie Menschen sind, von denen wir gar nichts haben, die uns nichts zurückgeben können, indem wir ihre Not sehen, indem wir unseren Reichtum sehen und indem wir überlegen, was können wir tun, von unserer Sicherheit abgeben, von unserer Bequemlichkeit abgeben, auch im positiven Sinne Bequemlichkeit. Ich schätze die ja sehr, was unser Wohlstand uns alles für an Bequemlichkeiten gibt. Was können wir davon abgeben, um Menschen in unsere Gesellschaft hier aufzunehmen? Und ich glaube, wenn hier 1 Million Menschen ist, die sich um diese, sagen wir mal 500.000 Asylbewerber, die in unserem Land sind, kümmern, und sie versuchen, mit ihnen menschliche Kontakte aufnehmen, sie versuchen, in unsere Gesellschaft zu integrieren, werden die gesellschaftlichen Probleme nicht so schlimm werden, als wenn wir die Augen zumachen und sagen, hoffentlich ist alles bald vorbei. Denn wenn wir nach Frankreich und England gucken, dann sehen wir die Ghettos von Asylbewerbern, von Afrikanern und Asiaten, die auch zum Teil dadurch entstehen, weil die Engländer und Briten einfach ihr normales Wohlstandsleben weiterleben wollen. Und hier, finde ich, wird Hiob gerade mit seinem Mut total wichtig für mich und mir gibt mir selber Mut, das Kleine zu tun, einen Schritt oder zwei Schritte zu unternehmen, das, was mir möglich ist. Mehr erwartet Gott nicht von uns, zu tun, was mir möglich ist. Und da kann ich nur sagen, da muss jeder von euch hier sehen, wo finde ich solche Menschen, wo begegne ich ihnen, wie kann ich mich in Asylbewerberheimen oder Massenunterkünften einfach mal erkundigen, wer Hilfe braucht. Jeder Einzelne, immer nur einen. Das kann eine ganz, ganz große Hilfe sein. Und hier können wir, wie Hiob, einfach unseren Mut, unser Mitgott sein unter Beweis stellen.